gehen jetzt gleich in meine Predigt über. Und bevor wir das machen, will ich euch noch eine Minute Zeit geben, um drüber nachzudenken und mit eurem Partner, eurem Nachbar darüber zu sprechen. Worauf freust du dich in der Osterwoche am meisten? Was ist so dein Highlight an Ostern? Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, dreh dich zu deinem Nachbar, sprech mit ihm darüber. Okay. Ist schön, dass jeder was hat, worauf er sich freuen kann. Dürft die Gespräche gerne nach dem Gottesdienst, solange ihr wollt, weiterführen. Okay. Für mich, es gibt viele Sachen, worauf ich mich freue in der Osterwoche. Ich freue mich auf die gemeinsamen Zeiten, die wir als Gemeinde zusammen haben dürfen, wo wir Gott anbeten, wo wir uns nochmal mehr bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Aber ich glaube, am meisten freue ich mich dann am Sonntag, wenn ich zu meiner Familie gehe. Meine Eltern tischen immer so richtig auf, da gibt es dann portugiesisches Essen und da schlagen wir uns dann den Bauch voll. Ich glaube, darauf freue ich mich mit am meisten. Ich glaube, das Besondere daran ist, dass es mit den Ängsten ist. Deswegen kann ich leider nicht noch viel mehr Leute mitnehmen. Tut mir leid. Okay. Heute feiern wir Palmsonntag. Und das ist ein ganz besonderer Tag. Ganz ehrlich, ich habe lange nicht gewusst, worum es an Palmsonntag wirklich geht. In meiner Jugend, ich habe ja war früher Katholik und hatte meine Firmung und so, da haben wir dann auch Palmsonntag gefeiert, aber ich hatte keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Dabei ist es ein ganz besonderer Tag, ein Tag, über den wir uns freuen dürfen, ein Tag, der mit Erwartungen zu tun hat. Heute will ich darüber sprechen, worum es am Palmsonntag geht. An diesem Tag ist Jesus nach Jerusalem eingezogen. Es ist so wichtig, dass alle vier Evangelien darüber sprechen. Man findet dieses Event, wo Jesus in Jerusalem einzieht, in allen Evangelien. Es ist auch der Auftakt der Heiligen Woche, der Osterwoche und der Passawoche. Was genau ist denn das Passafest überhaupt? Habt ihr schon mal vom Passafest gehört? Einige? Das Passafest ist ein Fest der Juden. Und die Juden erinnern sich beim Passafest an die Befreiung aus Israel. Den Auszug aus Befreiung von Israel aus Ägypten. Die Israeliten waren ja früher Sklaven in Ägypten. Hatten da eine ganz schwere lange Zeit als Sklaven. Und Gott hat sie befreit. Gott hat ihr Leiden gesehen, ihr Schreien gehört und hat sie befreit. Und was dann am Ende passiert ist, ist, dass Gott gesagt hat, ihr Israeliten, am letzten Tag wird Gericht über die Ägypter kommen. Da ist ein Geist des Todes über Ägypten gezogen und hat alle Erstgeborenen der Familie getötet. Das ist ziemlich krass. Aber ich denke, darüber sollten wir auch reden. Und Gott hat dann den Israeliten gesagt, wenn ihr verschont bleiben wollt vom Gericht, und ja, es war ein Gericht, das hat Gott nicht einfach nur so gemacht, sondern das war die Strafe für Ägypten, für das, was die Israel angetan haben. Wenn ihr von dem Gericht verschont bleiben wollt, dann opfert ein Lamm. Nimmt das Blut von dem Lamm und streicht es an eure Tür. Dann wird der Geist, der über Ägypten kommt, wissen, dass ihr zu Gott gehört. Das ist dann auch so passiert. Die Israeliten haben das getan, wurden verschont. Und nach diesem Event hat der Pharao gesagt, ich lasse Ägypten gehen. Er hat nachher nochmal seine Meinung geändert und da ist dann Israel hinterhergejagt. Aber das war die Geschichte. So war der Auszug von Israel. Und das feiert man in der Passawoche, das feiert man am Passafest. Also für die Juden, die feiern das heute noch, ist es ein ganz, ganz wichtiges Fest, ein Fest der Freude, ein Fest der Errettung. Und zu der Zeit vom Passafest, in dieser Passawoche sind Menschen von ganz weit her, nicht nur aus Israel, sondern auch aus anderen Ländern, nach Jerusalem gepilgert, hatten eine lange Reise. Damals gab es noch keine Flugzeuge, auch keine Autos. Das war zum Teil wirklich eine schwere Reise. Es hat für manche sehr lange gedauert. Sie sind dann nach Jerusalem gelaufen, um dort an den Festlichkeiten teilzunehmen, um Passa zu feiern, um Gott zu feiern. Also der Palmsonntag, das ist so der Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Der ist nach Jerusalem gegangen, weil das Passafest stattgefunden hat. Und das war der Anfang, wie für uns, der Anfang der Osterwoche, für sie der Anfang des Passafests. Und für Jesus war das schon recht krass, dass er nach Jerusalem gegangen sind. Bevor Jesus sich aufgemacht hat, ist er nämlich zu Lazarus gegangen, der ist gestorben. Und er hat Lazarus aus dem Tod auferweckt. Das war ein sehr krasses Ereignis und da waren dann viele Menschen so, wow, krass, okay, Jesus hat vorher Menschen geheilt, hat vorher schon Wunder getan, aber jetzt hat er jemanden aus dem Tod auferstehen lassen. Und die Pharisäer und die religiösen Menschen in Israel sind dann hellhörig geworden, haben gedacht, jetzt müssen wir was machen, das geht zu weit. Wenn er so weitermacht, dann verlieren wir komplett die Kontrolle über das, was hier passiert. Und die haben dann sich was überlegt, sie haben dann angefangen, sich zu überlegen, wie können wir diesen Jesus umbringen. Der wird nämlich langsam gefährlich für uns. Vielleicht wusste Jesus das, als er nach Jerusalem gegangen ist. Jesus wusste, dass dort viele Feinde sind, die gar nicht wollen, dass er kommt, dass da viele Menschen sind, die ihm nach dem Leben trachten. Trotzdem hat sich Jesus aufgemacht und ist nach Jerusalem gegangen. Das ist so ein bisschen Kontext. Jetzt gehen wir mal bevor wir jetzt in die Bibelstelle reingehen, will ich aber noch kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass wir Psalmsonntag feiern dürfen. Und ich bete, dass wir alle nochmal neu Offenbarung kriegen dürfen, was das bedeutet, was für eine Bedeutung dieser Palmsonntag hat. Herr, lass uns mitfühlen, was du vielleicht gefühlt hast. Sprech zu uns durch diese Bibelstelle, durch diese Ereignisse, die passiert sind, durch das, was du getan hast. Berühre uns. Amen. Okay. Heute lesen wir aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die gerne rausholen und mitlesen. Matthäus 21, wir starten mit den Versen 1 bis 5. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht an das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, den Jungen des Lasttiers. Mein erster Punkt heute ist, der König kommt anders als erwartet. Der König kommt anders als erwartet. Jesus kam auf einem Esel. Da gab es schon Menschen, die haben ihn als König gesehen, die haben gedacht, er ist der Messias, er wird uns befreien. Aber von was befreien? Die Israeliten waren unter der Herrschaft von Rom. Sie wurden unterdrückt von Rom und waren kein freies Volk. Und die Unterdrückung ging auch schon eine Zeit. Die Israeliten waren müde. Sie wollten das nicht mehr. Sie wollten frei sein. Sie wollten nicht unterdrückt werden von den Römern. Und da gab es Gruppen, die haben sich verschworen gegen die Römer. Da waren Männer, die haben sich ausbilden lassen, um Attentate auszuüben auf römische Soldaten, auf römische Leiter. Einer davon war auch in der Gruppe von Jesus, der dazu ausgebildet wurde. Und da war richtig viel Spannung im Land. Es war keine einfache Zeit. Man hat jetzt gedacht, wenn da ein Erretter kommt, dann wird er kommen, um politische Befreiung zu bringen. Dann wird er kommen, um die Römer vielleicht zu vertreiben. Und was passiert dann? Jesus, von dem manche sagen, dass er der Messias ist, der Erretter, kommt auf einem Esel. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn man darüber nachdenkt, wie ein König vielleicht in die Hauptstadt seines Landes einzieht. Wenn wir Filme anschauen, dann sieht man in den Filmen vielleicht ein großes Heer, das dem König hinterher folgt. Und der König reitet sicher nicht auf einem Esel, sondern auf einem Pferd, einem majestätischen Pferd. Vielleicht sitzt er auch in einer schönen Kutsche, die mit Gold verkleidet ist. Das wäre so die typische Erwartung, oder, an einen König. Aber Jesus kommt hier einfach nur auf einem Esel. Hat nicht mal einen richtigen Sattel auf dem Esel, sondern die Jünger haben ihre Gewänder, ihre Kleider ausgebreitet auf dem Esel, damit das irgendwie als Sattel für ihn dient. Das Besondere daran ist, in der Antike, wenn Könige Frieden schließen wollten, wenn Könige Frieden bringen wollten, dann sind sie auf Eseln oftmals eingeritten. Also da sehen wir, da ist etwas Symbolisches. Jesus kommt nicht, um jetzt Krieg anzufangen mit den Römern, sondern er kommt, um Frieden zu bringen. Jesus kommt mit Demut. Jesus kommt sanftmütig, lesen wir. Er kommt nicht mit viel Geschrei und Trompetenprosaunen. Er kommt sanftmütig und demütig. Jesus ist der Friedenfürst. Und er ist in Menschenform gekommen. Er ist eigentlich Gott. Eigentlich ist er so viel höher als nur ein König. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Aber er ist Mensch geworden, um Frieden zu bringen. Frieden für uns. Frieden zwischen Gott und uns. Und das, was wir gehört haben von den Propheten, Matthäus meint da Zacharia, ich lese das nochmal. Freue dich, du Zionstadt, das ist jetzt aus Zacharia 9, Vers 9. Zionstadt, das ist einfach Jerusalem. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf dem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Der Zacharia hat das schon vor 500 Jahren geschrieben, 500 Jahre bevor es dann wirklich passiert ist mit Jesus. 500 Jahre lang hat man darauf gewartet, dass sowas passiert. Und noch länger, es gibt noch viel mehr Prophezeiungen über Jesus, die sich dann erfüllt haben mit ihm, die noch älter sind als 500 Jahre. Und das ist dann tatsächlich passiert, das war was Unglaubliches für die Menschen. Ich habe uns auch einen Videoclip mitgebracht, den schauen wir uns kurz mal an. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, die Jünger, die er losgeschickt hat, und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf dem Weg. Jesus ist gekommen. Ich denke, das gibt uns ein bisschen eine Idee, wie das vielleicht ausgesehen hat. Da gibt es auch verschiedene Filme, die probieren, das zu zeigen. Und da waren keine Kriegsheere, die mit ihm mitgegangen sind. Da waren die ganz einfachen Leute. Die Soldaten haben sich vielleicht gedacht, okay, krass, was passiert jetzt? Da waren die ganz einfachen Leute, da sind Kinder vor Jesus vorhergegangen wahrscheinlich. Da waren Frauen und Kinder und Frauen hatten nicht das Recht auf Gleichberechtigung wie heute. Also da waren die ganz einfachen Menschen, die waren um Jesus herum, die haben sich gefreut, dass ihr König kommt in Demut und Sanftmut. Die Menschen haben ihre Kleidung auf dem Weg ausgebreitet vor Jesus. Sie sind losgegangen und haben Palmenzweige abgeschnitten. Deswegen heißt es auch Palmsonntag. Sie haben diese Zweige auf der Straße ausgebreitet, haben ihm zugewedelt. Und wie ich vorhin gesagt habe, da waren ganz viele Menschen, die waren zu der Zeit in Jerusalem, die sind von weit her gereist. Man hat außerhalb von Israel auch wahrscheinlich schon von Jesus gehört. Die Menschen, die da waren, haben Jesus vielleicht noch nie gesehen, aber sie haben von Jesus gehört, von seinen Wundern. Und in dem Moment waren sie sich bewusst, das ist der Messias. Den feiern wir als unseren König. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz verstanden haben, was für ein König er ist. Und was für ein Königreich er bringen wird. Das lesen wir auch in Johannes 12, Vers 16, dass die Jünger zu der Zeit noch nicht verstanden haben, was da passiert ist. Die Menschen haben Jesus gefeiert, aber sie haben ihn nicht verstanden. Sie hatten falsche Erwartungen. Und deswegen ist mein zweiter Punkt und meine Frage an dich, was erwartest du von Jesus? Was erwartest du von Jesus? Wir lesen in Vers 9, die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna, Gott in der Höhe. Hosianna bedeutet so viel wie Herr, hilf doch. Es ist ein hebräischer Ausdruck, den man oft auch in den Psalmen wiederfindet. Es ist ein Ruf nach Errettung, ein Ruf nach Rettung. Und gleichzeitig ist es auch Lobpreis. Wir werden es nachher singen. Gleichzeitig ist es auch Lobpreis. Warum? Weil wir uns bewusst machen, wer Gott ist. Gott ist der Retter. Gott ist der, der uns helfen muss, von dem wir unsere Rettung und unsere Hilfe brauchen. Wenn wir uns das bewusst machen, akzeptieren wir auch, wie klein wir eigentlich vor Gott sind, dass wir ihn wirklich brauchen. Sie haben gerufen, Hosianna. Sie dachten, Jesus wird ihnen helfen. Aber die Frage ist, was haben die Menschen erwartet? Nicht das, was dann passiert ist. Die Menschen und auch die Jünger von Jesus haben nicht erwartet, dass eine Woche später, nicht eine Woche, nicht eine ganze Woche, nur ein paar Tage später, Jesus gekreuzigt wird, festgenommen wird, geschlagen wird, gedemütigt wird, umgebracht wird. Das hätte sich in dem Moment niemand erahnen können. Viele dachten eben, dass Jesus dieser politische Befreier ist. Sie dachten, dass er der neue König wird, der über sie regieren wird. Diese Erwartungen waren falsch. Jesus ist gekommen als Retter. Aber das Problem der Menschen war in erster Linie nicht die Römer, sondern das Problem der Menschen war die Sünde, die ihre Herzen verdorben haben, die Menschheit verdorben hat. Und letzten Endes war es auch wegen der Sünde, warum sie in der Gefangenschaft gelandet sind, warum sie schon in der Vergangenheit aus ihrem Land vertrieben wurde und ins Exil mussten. Die Sünde war das Problem. Nicht in allererster Linie diese Äußerlichkeiten, nicht die Römer, sondern ihre Sünde, ihre Fehler, das Böse, das sie getan haben. Und sie haben wirklich böse Sachen getan in der Vergangenheit. Die Herzen waren trotzdem noch irgendwo böse. Jesus ist gekommen, um sie zu befreien von ihrer Schuld, um sie zu befreien von ihrer Sünde, um ein neues Herz zu schenken und um Beziehung mit Gott wieder möglich zu machen, um Frieden zu bringen. Aber ein Frieden, der sich vielleicht nicht in allererster Linie durch Äußerlichkeiten zeigt. Was erwartest du von Jesus? Ist er dein Retter? verstehen wir, dass wir auch Errettung von unseren Sünden brauchen. Kein Mensch ist perfekt. Also ich will hier jetzt nicht mit den Finger auf irgendjemanden zeigen, weil dann müsste ich überall hin zeigen und auch zu mir selbst. Wir alle haben ein Problem mit Sünde. Wir alle haben es gebraucht, dass Jesus gekommen ist, um das zu tun. Und gerade weil wir alle ein Problem mit Sünde haben, sieht unsere Welt auch manchmal so schlimm aus, wie sie ist. Was erwartest du von Jesus? Verse 10 und 11, da lesen wir: Als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt und man fragte: Wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet. Es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die Menschen haben Jesus nicht wirklich erkannt. Sie haben gesagt: Das ist der Prophet. Sie haben vielleicht gedacht, der Prophet, auf den Moses damals schon zeigen wollte. Aber Jesus war mehr als nur ein Prophet, das haben sie nicht verstanden. Er war Gottes Sohn und er war das Lamm, das für uns geschlachtet werden sollte. Jesus kam nicht, um irgendein irdisches Reich zu bauen und um Jerusalem zu befreien. Ganz im Gegenteil, wenn wir Lukas 19, Verse 41 bis 44 lesen, da steht: Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt wird es keinen Stein mehr geben, kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Das ist nach seinem Einzug passiert. Also Jesus sagt da eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Leute erwarten. Jesus sagt nicht, dass er gekommen ist, um Jerusalem von den Römern zu befreien, sondern er sagt vorher, dass Jerusalem zerstört werden wird. Und das ist dann 40 Jahre später auch passiert. Jesus sagt, dass die Menschen blind waren und ihn nicht erkannt haben. Und er weinte nicht in allererster Linie um die Stadt, sondern er hat um die Herzen der Menschen geweint, die ihn nicht erkennen konnten. Jesus ist nicht gekommen, um ein irdisches Reich zu bauen. Jesus ist gekommen, weil er gesehen hat, wie schlimm der geistliche Zustand der Menschheit war. Und deswegen sieht es auch so schlimm aus in unserer Welt. Jesus hat geweint, Jesus hat getrauert, weil die Menschen nicht erkannt haben, was Gott für sie vorbereitet hat. Und nochmal, obwohl Jesus wusste, dass so großes Leiden auf ihn wartet in Jerusalem, obwohl er wusste, dass er auf seine Kreuzigung zugeht, ist er gegangen. Für dich und mich, für die Rettung der Welt. Wer hätte gedacht, dass am Palmsonntag noch so viel Feier ist, so viel Jubel da ist, und dann ein paar Tage später diese trauernde Stille in Jerusalem herrscht, weil der Messias umgebracht wurde. Jesus hat uns gezeigt, dass die Rettung nicht durch einen triumphalen Sieg über irgendwas gekommen ist, sondern durch das Kreuz, durch sein Opfer. Ich wollte euch mit der Predigt einfach mal ein bisschen mitnehmen und damit diese Woche anklingen lassen. Diese Predigt hat ein offenes Ende, denn was wir da lesen, ist der Anfang vom Ende. Die Osterwoche beginnt damit und wir haben diese Woche viele Predigten darüber, wie es weitergeht in der Geschichte. Ich will zum Abschluss aber mit euch reflektieren. Wer ist dein König? Erkennst du Jesus als deinen König? Und können andere erkennen, dass Jesus der König in deinem Leben ist, dass er in deinem Leben regiert, zum Beispiel durch seine Liebe, durch seine Freude? Was erwartest du von Jesus als deinen König? Was sind deine Erwartungen an Gott? Es ist wichtig, dass wir mal darüber reden, dass wir uns darüber Gedanken machen. Denn ich glaube, wir alle haben manchmal auch Erwartungen, die wir nicht haben sollten, weil sie Gott nicht entsprechen, weil wir nicht verstehen, wie Gott wirklich ist. Was erwartest du von Jesus als deinen König? Verstehst du, dass du Errettung brauchst? Verstehst du auch, was für eine Errettung du brauchst? Und vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht und ich habe auch noch nie gehört, dass er König über irgendwas sein soll. Aber ich kann dir sagen, wenn Jesus nicht dein König ist, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann hast du irgendwas anderes in deinem Leben, das du zu deinem König machst. Irgendwas anderes, das du nachfolgst. Eine Ideologie vielleicht oder bestimmte Personen. Ich will dich diese Woche einladen, dass du diesem Jesus eine Chance gibst. Er möchte dich kennenlernen, er ist an dich interessiert, er liebt dich. Und für mich selber, ich habe mein Leben erst mit 17 Jahren Jesus gegeben. Ich habe mich viel leiten lassen, einfach von dem, was andere von mir erwartet haben. Von den Erwartungen der anderen. Dafür habe ich gelebt. Das, was andere vielleicht von mir denken konnten, war mir sehr wichtig. Das hat mein Leben geführt. Und es hat mich kaputt gemacht. Letzten Endes hat es mich in die Drogen getrieben, in Süchte geführt. Ich war nicht zufrieden damit. Und als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, als ich 17 Jahre alt war, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe immer nach einem Sinn im Leben gesucht. Und in diesem Jesus konnte ich einen Sinn finden. In diesem Jesus konnte ich was finden, was mein Leben wieder lebenswert gemacht hat. Ich durfte erleben, dass es jemanden gibt, der mich liebt, genauso wie ich bin. Dass es jemanden gibt, der mir Freude und Frieden schenken möchte, auch in schweren Zeiten. Das ist kein Versprechen, dass, wenn du jetzt anfängst, Jesus nachzufolgen, dass immer alles einfach ist. Auf gar keinen Fall. Aber ich kann dir sagen, dass es besser ist. Viel, viel besser als alles andere, was man erleben kann. Jesus liebt dich und er möchte dir seinen Frieden schenken und seine Freude. Deswegen ist diese Woche, diese Osterwoche, wo es nicht um Ostereier geht oder Schokolade, auch nicht um das gute Essen, sondern wo es um Jesus geht. Das ist eine Einladung für dich und für mich, dass wir wieder neu zu Jesus kommen, der mit offenen Armen dasteht und auf uns wartet. Lasst uns einen Moment nehmen und darüber reflektieren. Wer ist Jesus für dich? Wie siehst du ihn als König an? Jesus, du bist der König des Friedens, des wahren Friedens, der Retter unserer Herzen und der ganzen Welt. Du bist der sanfte und demütige König, der sich für uns alle geopfert hat. Danke, dass du damals nach Jerusalem gekommen bist, wo du wüsstest, was dort auf dich wartet. All die Leiden, all die Schmerzen. Letzten Endes standest du ganz alleine da und hast dich für uns geopfert. Danke, dass du trotzdem ans Kreuz gegangen bist, dass du trotzdem nach Jerusalem gegangen bist, Jesus. bete, dass du uns bewusst machst, was das bedeutet. Lass uns dich erkennen, Jesus, in dieser Woche. Ich bete, dass du mit uns bist, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, weiter zu reflektieren, dass wir diese Woche wirklich nutzen können, um dich besser kennenzulernen, um dich zu lieben, um dich groß zu machen. Und danke, dass du dich so sehr nach Begegnung mit uns segnest, Gott. Lass uns heute damit anfangen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen deine Rettung, wir brauchen deine Hilfe, um zu leben. Hosanna. Amen.